SRF 1.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Aus Brieg, der Alpenstadt im Wallis, kommt heute die Radio-Talkshow persönlich. Wir sitzen im Zeughaus. Zeughaus Kultur heisst es ganz genau. Und bei mir zu Gast ist die ehemalige Skirennfahrerin Franzi Auftenplatten, die nach 14 Jahren vor kurzem ihre Karriere im Weltcup abgeschlossen hat und jetzt am Start von einem neuen Leben steht. Und da ist der Hermann Antamatten. Er steht mit drin im Leben als Fachhochschuldozent, Theaterregisseur, Autor und Familienvater. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide da seid. Ebenfalls herzlich willkommen hier im Zeughaus. Merci vielmals. Franzi Auftenplatten, ihr habt vorhin stark reagiert auf das Zeitnet.
Ja, ist jetzt lustig. Also, ist jetzt fast ein bisschen frech zu sagen, dass ich rein vom Namen her mir unter der Sendung noch nicht gerade alles vorstellen konnte. Aber jetzt, als ich das Signet gehört habe, also meine Grossmutter hat das immer gelöst. Und das habe ich erst jetzt gerade gemerkt, als das Signet kam. Es ist verrückt, das erinnert mich. Gerade sehr stark an Ski ist eine lustige Geschichte. Der Vater von ihr war Tschech und sie sind in Zürich aufgewachsen, war Schuhmacher. Und sie hat aber nachher einen Zermatter geheiratet und ist als Grütze, wie wir so ein bisschen mit dem Musitostich sagen, auf das Zermatt gekommen.
Als Grütze heisst?
Das Grütze ist jemand, der aus der Deutschschweiz kommt.
Das Grütze? Merci für die Übersetzung.
Gut.
Ja, und sie hat aber ihre Wurzeln immer knallhart verteidigt. Also sie hat bis zu ihrem Tod nie das Wort Walliserdeutsch geredet. Und die NZZ hat immer gelesen. Und jetzt habe ich eben gerade gemerkt, in dem Fall hat sie auch immer persönlich gelesen.
Dann habt ihr als kleines Kind auch immer persönlich mitgelesen?
Ja, also immer an die Musik kann ich mich vollgas erinnern.
Hermann Antamatten, ihr wohnt in Brieg, unterrichtet an der Hochschule Wallis in Siders und geht immer wieder auf Berlin schreiben, Theaterstücke schreiben. Ja. Wo seid ihr im Moment am liebsten?
Da, wo ich bin. Das heisst, im Prinzip, ich gehe gerne reisen, ich gehe gerne an andere Orte und ich finde das sehr, sehr spannend, verschiedene Kulturen. Also wenn ich Siders arbeite, da ist relativ stark Welsch, obwohl wir immer noch Siders sagen, ist doch immer mehr Sierre. Und hier in Oberwallis ist von Berlin auch doch relativ weit weg. Und ich fühle mich in allen Orten wohl. Und vielleicht ist das auch ein bisschen, ja, ein Charakteristikum für mich, dass ich gerne ein bisschen gehe. Wenn ich es esoterisch anschaue, ich könnte sagen, ja, typischer Zwilling. Ich würde jetzt einfach nur sagen, ja, offen für andere Kulturen.
Also typischer Zwilling, was heisst das?
Ja, das sind diese Luft und zwei Gesichter und hier mal da, mal da und so.
Was sind die für Sternzeichen, Franzi Auftenplatten?
Wassermann. Aber ich bin jetzt, da müssen wir dir sagen, was wir genau sind.
Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich einmal eine Freundin gehabt habe, die auch Wassermann war und die gesagt, wir passen gut zusammen. Aber keine Ahnung, wieso.
Gut, dann hoffen wir doch, dass ihr alle gut zusammenpasst. Franzi Auftenplatten, ihr macht derzeit ein Praktikum im Sportmanagement in Lausanne, wohnt ihr aber in Bern, habt dort in Zermatt noch eine kleine Wohnung. Wo fühlt ihr euch im Moment am wohlsten?
Mir geht es ein bisschen wie dem Hermann. Also ich glaube, ich tue gerne ein bisschen wechseln. Auch hier, das sind ja wirklich unterschiedliche Orte, alles zusammen. Zermatt, muss ich jetzt ehrlich sagen, freue mich riesig, dass ich jetzt hoffentlich ein bisschen mehr Zeit habe, wieder da zu sein. Gerade mal im Winter endlich mal wieder können, hier Ski zu fahren. Also das ist für mich wirklich... Also ich freue mich wirklich von Herzen, dass ich mal von dem Ort auch wieder profitieren kann. Weil bis jetzt bin ich so, im Winter so selten daheim gewesen. Da freue ich mich. Und andererseits mit Bero, ich habe die Chance, jetzt rede ich schon Französisch, das Glück gehabt, wirklich im Zentrum etwas zu finden. Und jetzt kann ich wirklich von einer Stadt mal ein bisschen profitieren. Das schätze ich auch sehr. Also, es ist, glaube ich, immer so ein bisschen der Mix.
Und warum seid ihr nicht in Lausanne, wo ihr arbeitet? Dann hättet ihr keine Arbeitsweg.
Ja, das war so ein bisschen ein Bauchentscheid. Ich weiss nicht, ich konnte mich da nicht recht anfreunden. Wobei, dass ich fairerweise sagen muss, ich habe der Stadt auch nicht die Chance gegeben, sozusagen sich zu empfehlen. Ich musste mich relativ schnell entscheiden. Wer weiss, vielleicht bin ich dann zwei Jahre plötzlich einmal zu Lausanne.
Ihr seid seit dem März nicht mehr im Skizirkus, wenn ich das so darf sagen, dabei. Sie haben da schon ein bisschen Distanz?
Ja, im Moment ist natürlich Sommer, auch wenn man es nicht immer merkt. Aber jetzt ist die Distanz ist nicht so schwer zu bekommen, weil das war schon die Zeit, wo auch wenn ich aktiv war, eigentlich die härteste Zeit ist für einen Skifahrer. Man muss trainieren und viel im Krafträumen. Wo man eigentlich wirklich andere Sachen Lust hat, jetzt zu machen. Aber ich nehme schon, pardon, im Winter, wenn ich dir wahrscheinlich zuschauen muss, ist die präparierte Piste, da können einen Brief fahren, immer eine Challenge vor den Augen. Ich denke, da werde ich schon ab und zu ins Herz verkommen.
Hat man denn noch Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen aus dieser Zeit, aus der Skizeit?
Ich habe Kontakt, aber da muss ich auch dazu sagen, das ist effektiv, ist vielleicht noch speziell, wenn man aufhört, ich habe das selber auch mit denen erlebt, wo haben aufgehört, das geht extrem schnell. Das ist nicht beige gemeint, aber da ist man extrem schnell, kehrt man da nicht mehr dazu. Wir reisen sehr viel und ich glaube, das ist das, was das Zusammenkehrigkeitsgefühl gibt, dass man die Sachen zusammen erlebt. Und ab dem Moment, wo man eben da nicht mehr dabei ist, bei all den Sachen, die man erlebt auf diesen Reisen, ist es einfach anders, sagen wir so.
Ihr seid weg.
Genau.
Und sie sind dort.
Absolut, absolut.
Hermann Antamatten, habt ihr die Frenzy auf den Platten mal gesehen, abtonnen auf einer von diesen Skipisten?
Sicher. Wenn auch nicht so häufig.
Immerhin.
Weil die Zeit von Colomban Russi war das noch so...
Gut, aber das ist schon ein Titel.
Ja, ich bin schon ein Titel, aber hier umeinander. Und, aber die Franzi auf dem Blatt habe ich natürlich immer mitbekommen. Und es ist noch interessant für mich. Man weiss natürlich das Lachen von der Franzi, die gute Luna, was immer für... Das hat man ja in den Medien gelesen. Was mich... Für mich immer Spannung gedeucht hat, ist, dass das Franzi in mir doch der Walliser hier und da geweckt hat. Weil zum Beispiel, haben wir geschaut, haben sie jetzt selektioniert, hat sie ein gutes Resultat gemacht, das nimmst du einfach wahr. Und dann merkst du jetzt mal, ja, dass doch so eine geografische Nähe zu Menschen, die etwas ganz anderes machen, doch eine Rolle spielen.
Und das hat er sonst nie bei anderen Gelegenheiten, dass ihr euch als Walliser fühlt, speziell.
Ja, ich weiss, dass ich einer bin. Aber so ganz bewusst, ich stehe nicht im Morgen auf und die Fahne hissen und Hymne singen. Und sagen, jetzt ist ein Walliser hier unterwegs. Nein, überhaupt nicht.
Wenn Sie auf dem Blatt noch kurz mal eben auf dieser Piste. Man sieht euch dort am Start. Dort geht es dann wahnsinnig stotzig und wahnsinnig schnell. Und das ein bisschen sie einfach zu sagen, das Loch ab. Wie geht es euch oder wie ist es euch gegangen, dort so am Start zu stehen und dann zu fahren?
Ja, da ist man um einiges nervöser als jetzt hier mit Eva am Tisch. Nein, es ist konzentriert vor allem und natürlich nervös, aber immer auf ein Enkel. Ich habe das immer eher als positiv empfunden. Also ich hatte immer eher das Problem, dass ich zu wenig nervös war. Weil da habe ich gewusst, wenn ich das nicht bin, dann wird es sowieso nichts. Irgendwie habe ich das gebraucht, ja, den Körper einfach in den Betriebszustand zu bringen. Habe ich die Nervosität gebraucht. Und es ist mir immer einfacher gefallen, Energie zu dosieren gegen abwärts als gegen aufwärts. Also wenn ich irgendetwas Rennen hatte, wo mir vielleicht der Wellengrind immer nicht ganz gepasst oder nicht so wichtig war, dann habe ich wirklich probiert, dass ich mich da irgendwie noch in den Zustand bringen kann.
Aber in die Grundspannung, ja, was einfach braucht, für nachher die Leistung zu
genau,
bringen.
Genau, also ich habe das als schwieriger empfunden, gegen aufwärts als gegen abwärts.
Gibt es ein Ritual, wo man sich immer wieder vornimmt, was man macht?
Also das finde ich extrem wichtig, dass es Ritual gibt. Gerade für so Nervosität oder so alles, das können zu dosieren, ist ein Ritual extrem wichtig. Ich bin sonst nicht so der grosse Mental-Trainer-Typ gewesen, so, aber das ist etwas, was ich jedem würde empfehlen.
Das,
egal,
Ritual?
Was man müsste tun. Ja, das ging jetzt eine Stunde, aber es ist eigentlich so ein Ritual, wie es der Name schon sagt, es ist wichtig, dass es immer gleich abläuft, dass man eigentlich einen Plan hat, wenn du merkst, jetzt komme ich langsam nervös, okay, jetzt fange ich etwas Gewohntes an, etwas, wo ich weiss, wie ich mich beschäftige, oder passieren zum Beispiel auch nicht Sachen, wo man nicht daran denken will. Oder dann kann man die auch gerade ausschliessen, wenn man China Weg geht. Nachher innerlich, in den Details kann man das immer wieder anpassen, so ein Ritual, wie man sich den Tag fühlt. Also eben einmal muss man sich vielleicht eher mit zu beruhigen, das andere Mal sagt man vielleicht eher, du musst ein bisschen aktiver die Sachen.
Gibt es auch ein magisches Denken, ein magisches Moment, wo ihr denkt, immer wenn das passiert, dann kommt das Rennen gut und wenn das passiert, dann kommt das Rennen schlecht?
Eben gar nicht. Das ist vielleicht noch interessant. Ich habe irgendwie beides erlebt. Also ich bin am Morgen aufgestanden und habe das Gefühl, heute ist mein Tag. Heute wird es so etwas, wo ich schlafe. Und auch vor dem Start habe ich wirklich das Gefühl, ich fühle mich genau so, wie man sich sollte fühlen. Und es ist nachher einfach in die Hose. Und zum Beispiel in meinem letzten Rennen, da habe ich mir alles andere als gut gefühlt. Beziehungsweise ich hatte einen unhöheren Kampf mit mir selber. Und es ist nachher super rausgekommen. Also ich glaube, das ist nicht immer gesagt, wie man sich fühlt, wie es nachher rauskommt.
Etwas Vergleichbares in eurem Leben, Hermann Antamatten, die Konzentration auf etwas, was ganz wichtig ist.
Ja, du musst schon, ich glaube, das ist alles, was du gefordert bist. Du musst ja dich konzentrieren, fokussieren und da kann ein Ritual immer helfen. Das ist, wenn du zum Beispiel vor einer Theateraufführung und so weiter, musst du dich auch sammeln, sollten die Spieler sich zurücknehmen, machen nicht immer alle gleich seriös, aber selten eigentlich. Und das braucht ja die Nervosität. Wenn jemand nicht nervös ist, oder? Ich sage das auch meinen Studierenden hier und da, wenn der nicht vor einer Prüfung nicht nervös ist, dann kann er auch nicht gut sein. Oder? Weil das ist, Nervosität gibt der Adrenalinschub und dann kannst du das auch abrufen. Und sonst bist du so, wenn der Fisch noch Vogel und der, ja. Und das Schlimmste, ich weiß nicht, wie es den Skifahrer da geht, ist das Malspack, der vielleicht Nervosität während dem Abläuft, der eigentlich Nervosität zählt, die weg sein, sondern die Leistung da sein. Und der hat es, das ist das Eich.
Oder oft probieren sie ja zu bekämpfen und das kommt gegen, glaube ich, auch voll in die Hose. Oder gescheiter, man lässt es zu. Also
ja. Ich habe mal mit einem Laien-Schauspieler geschafft, der hat 1-2 Ballen müssen haben. Oder?
Der hat was müssen haben?
Ja,
jetzt kann ich übersetzen.
Du hast die übersetzen, Franzi.
Ein Schluck Weiss, wie hat er gebraucht.
Und was hat das Herr Ballen?
Ein Ballon. Wir sind hier doch noch näher noch vom Französischen. Und ich habe immer gesagt, du meinst, das gibt dir Sicherheit, aber es ist eine falsche Sicherheit, weil die Konzentration wird sofort verlieren. Das ist dann, aber ja.
Der unterrichtet Kommunikation und Rhetorik. Was ist so das Wichtigste, was ihr euren Studierenden probiert mitzugeben?
Also das Wichtigste ist eigentlich, dass nicht zu viel auf die Trainer hören, sondern auf sich und authentisch bleiben. Das würde ich jetzt einmal so sagen. Und nachher einfach eben keine Angst haben, Freude haben an dem, was man macht.
Und also authentisch ist ja ein viel strapaziertes Wort.
Richtig.
Was ist denn authentisch und wie wird man das?
Authentisch? Puh, Jesus Gott, das ist eine grosse Frage.
Ja.
Ich würde sagen, authentisch ist einfach so, wenn du nicht jemand willst spielen, aber nicht eine Rolle schläfst, sondern dass du dich selber bist. Und ich glaube, das ist die halbe Miete schon. Weil das gehört nachher und eigentlich die Vorbereitung und alles das kommt dazu. Aber wenn ich jetzt hier in diesem Gespräch morgen sage, auch heute will ich der Hermann sein, das kommt nicht gut. Das
merken die Leute
meistens. Ja, genau.
Das war für euch auch ein Thema. Ihr seid nach der Zeit von Bormio als Sportler 2005 ziemlich ins Kreuzfeuer gekommen. Also alle anderen Sportlerinnen und Sportler auch, weil es nicht gut gelaufen ist. Und da hat man ziemlich auf euch rumgehackt. Wie war das?
Ja, natürlich nicht so fein. Nein, es ist das, was er sagt, glaube ich, habe ich auch einmal lernen zuerst, weil irgendwann habe ich probiert, eigentlich nur auf die Ratschläge zu hören. Dann nimmt man vielleicht auch ein bisschen die Eigenverantwortung, weil man hat ja das Gefühl, jetzt habe ich ja gemacht, was ihr mir gesagt habt. Nur dummerweise, das funktioniert eben nicht. Und das habe ich eigentlich in der Zeit wirklich gemerkt, dass man einfach den eigenen Weg gehen muss und halt den mit den Konsequenzen leben. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich lieber mit den Konsequenzen, die ich mir selber aufgebürdet habe, leben, als mit denen, die mir andere haben, sozusagen aufgedrängt. Rückblickend ist das sehr eine wichtige Zeit gewesen.
Und was hat er denn gelernt?
Ja, einfach durchzuhalten. Mhm. Eigentlich das Vertrauen in mich selber gefasst, dass mich vermutlich nicht mehr gerade so schnell etwas wird umhauen. Und rückblickend würde ich sogar so weit gehen und sagen, dass es gut war, habe ich das mal erlebt. Und
aber was hat er genau erlebt? Ich kann mir das noch nicht richtig vorstellen.
Ja, es ist einfach, was schwierig war für mich, ist, dass sehr viel von der Kritik ist eigentlich nicht persönlich gekommen. Also ich habe ja die Leute nicht getroffen.
Das war eine junge Frau,
ja,
das sehr eine junge.
Das ist dazu gekommen. Man hat etwas von mir erwartet, wo ich überzeugt bin, dass ich das unmöglich hätte erfüllen können.
Was hast du denn falsch gemacht?
Ja, am Schluss habe ich, gerade als praktisches Beispiel, am Schluss habe ich schon währenddem, dass ich bei einem Brick gefahren habe, ich irgendwie schon negative Schlagzeilen gelesen von der
aber
Zeitung.
Aber wieso ist
oder?
So? Ich habe das
ja, also ich bin nicht so präsent. Ich persönlich bin, glaube ich, da nicht in dem Sinne schuld gewesen. Es ist irgendwie, die ganzen Skifahrer sind schlecht gewesen. Wir haben keine Medaille gemacht.
Okay.
Und ich bin halt gerade so ein bisschen die Hoffnung in der Zeit und das Gleiche war aber auch noch die, die am unerfahrensten war. Und bin mit dem sicher auch nicht immer gut umgegangen. Ich habe irgendwie auch so Schleier vor mir. Also ich sehe mich auch noch, wenn ich wirklich brillend und bin, Interview gebe und so Sachen, was man ja eigentlich
überhaupt
nie
nicht
sollte machen. Ja, genau.
Wo man wirklich... Du bist ein Politiker, der reichtet. Das ist gut.
Also müssen beichten, habe ich nicht. Ja, nein, es ist, glaube ich, nachher einfach, was ich selber den Fehler gemacht habe, ist, dass ich es Sport und Person nicht mehr getrennt irgendwann. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich fahre schlecht Ski und darum bin ich jetzt auch ein schlechter Mensch. So kurz zusammengefasst. Und das ist mein Fehler in der ganzen Geschichte. Oder? Das
aber so in der Öffentlichkeit stehen, das ist ja noch nachvollziehbar, dass man nachher eben den Fehler macht und denkt, ich bin wahrscheinlich schlecht, wenn die alle so schlecht über mich denken und schreiben. Wie seid ihr daraus gekommen?
Ich glaube, mit der Zeit irgendwie. Die Zeit heilt alle Wunden, heisst es. Und das ist jetzt effektiv wahr. Es ist, irgendwann, glaube ich, ist da so ein Verteidigungsmechanismus gekommen, wo einfach jetzt das Gefühl hatte, also jetzt bis hier nicht weiter. Und es ist dann gleich nur ein Sport. Also sie geht die Welt nicht unter. Und ich hatte auch Zeiten, wo ich gedacht habe, ich höre doch auf. Also für was tue ich mir das noch an? Oder Sündenbock für die halbe Schweiz? Also das habe ich nicht nötig und so. Und irgendwann ist dann wirklich die Vernunft gekommen und gesagt, ja, aber das ist doch das, was du am liebsten machst. Das ist doch wirklich das, was du willst machen. Und das lässt du jetzt nicht wegen irgendeiner anderen Leute vermiesen. Und so Schritt für Schritt ist das wieder, hat sich das alles relativiert. Oder?
Ich werde mal einen Schritt zurückgehen mit unseren beiden Gästen, Hermann Andermatt, und ihr seid im Saastal auf die Welt gekommen, in einem ganz kleinen Dorf.
Ja,
erzähl dir mal.
Ja, das war 1955. Das hat es einmal gegeben.
Der Regenbogen ist noch schwarz-weiß.
Ja, genau. Alles war noch schwarz-weiß. Und es war natürlich ein kleines Dorf. Und wir sind da geboren. Das ist, man muss sich das vorstellen, 50er, 60er Jahre in einem Bergdorf hier im Wallis, aber auch, ich glaube, in der ganzen Schweiz. Das war noch quasi Mittelalter. Oder das ist eigentlich über den, so Ende 50er, 60er Jahre, sind ja die Bergdörfer endlich in eine Neuzeit katapultiert worden, auch mit allen Schwierigkeiten, die daraus entstanden sind. Und da bin ich aufgewachsen mit 4 Geschwistern. Und wir hatten nachher ziemlich so eine schwierige Situation, weil die Mama sehr schwer erkrankt ist. Die hat eine Hirnkrankheit gehabt. Wo man zuerst gemeint hat, wie das damals so war in einem kleinen Dorf. Ja, die spinnt, oder? Mhm. Aber das war natürlich nicht so gewesen. Und dann haben wir dann, auch dank der älteren Schwester, sind wir dann auf Naters gezogen. Aber es war ganz noch so eine schwierige Situation gewesen, wo eigentlich meine Zeit in diesem Dorf eigentlich recht stark überlagert, so von der Wahrnehmung hinten zurück.
Als kleiner Bub hat er das einfach sehr unangenehm erlebt, wenn man so über die Mutter so schlecht hat gedacht?
Ja, schlecht denkt weiß ich nicht. Ich glaube, das sind natürlich alle mit zu überfordert von so etwas. Oder? Weil das ist, man hat am Anfang ja gar nicht gewusst, was ist das? Und dann heisst es eben, ja, und das sind, glaube ich, die Verwandten, die Dorfbewohner, auch wir selber in der Familie, jedenfalls restlos überfordert gewesen. Oder? Und das ist dann so, nachher sind wir auch, das ist dann der Hauptgrund gewesen, wieso dass wir nachher auf Naters gezügelt sind.
Und in Naters?
Jetzt Achtung.
Das ist... Eigentlich sollte die Zaseni, wenn sie die im Brie spielt, sollte die eigentlich auf Fisch blenden, oder?
Das Zaseni? So die, ja, Zaseni heisst?
Die Leute vom Sas. Das sind die Matini, oder? Die Franzi ist da vom Visavital. Und wir sind auf Nathers gegangen. Da hat es eigentlich die Gommini, also die vom Gomsen, die ich gespielt habe. Für mich ist...
Also ich probiere alles zu verstehen. Also ja. Zaseni und Gommini und Matini.
Ja,
also
gute
Zeit als Zaseni
auf eben Nathers auf das Nathers gekommen. In den 90er Jahren habe ich noch im KV Schül gegangen. Und das ist, ja so die hohe Zeit der Jugofeindlichkeit gewesen, oder? Und dann habe ich eigentlich den Leuten, den jungen Schülern da im KV gesagt, ja, ich weiss, wie es den Jugo geht, weil ich bei uns selber auch mal einer war. Oder? Weil wenn du im 66 auf Nathers bist, als erstes habe ich festgestellt, dass ich gar nicht mehr zu Hermi bin. Oder also, der Hermann.
Hermann heisst er, und Hermi, hier sagt man freundschaftlicherweise Hermi.
Jawohl. Und zumal warst du eigentlich die Zase gewesen, das heißt, ich musste eine ganze Talschaft vertreten. Und das ist nicht so einfach.
Im Ausland.
Im Ausland, oder? Also, aber das ist ja noch häufig. Also mir ist ja nachher, ich weiß nicht, wie es dir, Franzi, gegangen ist, aber mir ist also als Student nachher in Bär immer wieder gegangen, dass mal, hey, der Walliser, was sagt der jetzt noch, der Walliser? Und mich hat das immer masslos geärgert. Ich weiss, ich habe mal einen Mann gesagt, sag, ich bin hier nicht Ständerat. Wenn du von mir etwas willst wissen, sagst du mir einfach Hermann. Und so wieder, ich vertrete hier nicht zu Wallis. Aber das ist so. Da müssen wir auch leben.
Aber es erstaunt mich also schon. Also ich meine, immer in den 60er Jahren ist ja nicht irgendwie 1800 irgendetwas. Und das ist also streng. Das klingt streng.
Ja, ich glaube, das ist ja schwierig. Und ich habe jetzt, gut, müssen wir vielleicht heute nicht mehr so eng sehen, aber damals war das für mich eine schwierige Zeit gewesen. Und ich glaube, für die jüngere Schwester noch mal fast schwieriger. Aber nachher hat sich das geregelt. Sehr gute Freunde gehabt, die ich noch heute habe und wo ich eine gute Zeit erlebt habe. Aber so der erste Eindruck ist schon so von Fremden. Ja.
Mhm. Aus dem Sasi ist nachher wieder der Hermann geworden.
Irgendes Weg, glaube ich schon, ja.
Eure Mutter ist nachher gestorben.
Jawohl.
Und euer Vater hat wieder geheiratet.
Jawohl, er hat wieder geheiratet. Und wir waren nachher so eine Art Patchwork-Family gewesen. Und das ist ja, in den letzten Jahren hat man ja das sogar als ideales Familienkonzept können hier und da lesen. Und ich, wenn ich das so gelesen habe, sage ich immer das Gleiche, nein, danke, Patchwork kann ich keinen.
Und was hat euch denn nicht gefallen am Patchwork?
Ja, das ist eine Frau gewesen, die hat euch zwei Kinder mitgebracht. Und das war, glaube ich, für alle sehr schwierig gewesen. Und wenn die ganze Chemie nicht immer genau stimmt, ich habe das nicht so. Patchwork habe ich einfach in negativer Erinnerung. So.
Ja. Sie haben Sie auf dem Platten, ihr habt auch Patchwork erlebt.
Ich habe Patchwork, ja.
Ihr seid in Zermatt aufgewachsen?
Ja, ich bin in Zermatt aufgewachsen. Und die Eltern haben sich eigentlich früher und vermutlich als eine der ersten haben die das gewagt, getrennte Wege zu gehen.
Yes, Gott.
Kannst du das so sagen?
Aber ich muss dir gleich schnell eine ketzerische Zwischenfrage stellen. Ich meine, so wahnsinnig außergewöhnlich ist es nicht. Also ist das hier oder einfach speziell in dieser Zeit etwas ganz Außergewöhnliches gewesen?
Ja, also wann haben sich deine Eltern getrennt? Ja,
jetzt bin ich bin 33 und ich war etwa 10 gewesen, also 20 Jahre.
Ja, dann hat es das schon gegeben. Aber im Verwalt, das die Scheidung jetzt, das ist schon die Trennung jetzt, das ist schon gegeben. Ist aber in ländlichen Gebieten, hat man das, was alle einander kennen, ist das jedenfalls noch viel schwieriger, oder?
Ja, ist ja in Dapa irgendwie, glaube ich, ist auch so ein bisschen der Schein bewahren. Das ist, glaube ich, vor allem das. Ich glaube, dass zwei miteinander nicht in uns kommen, das hat es vermutlich schon sehr viel Frieden gegeben. Aber ja, irgendwie ist mir immer vorgekommen, dass man das heile Bild muss man einfach unter jeden Umständen bewahren. Wenn das halt der Eber entschieden hat, nicht mehr zu bewahren, ist das, glaube ich, schon so eine ziemliche Sache gewesen.
Ja. Eure Eltern haben das entschieden, haben sich getrennt und haben sich scheiden lassen. Wie habt ihr das erlebt?
Ja, natürlich am Anfang habe ich auch absolut negative Erinnerungen an das. Das ist schon so. Das Verrückte ist, glaube ich, dass ich wirklich das Gefühl habe, wenn wir, unsere Familie, das intern hätte können regeln. Ich nehme immer das Beispiel, dass man irgendwo auf einer Insel wäre und die zwei Eltern und mit den Kindern von ihr, von uns, wir einfach alles hängen können regeln. Dann glaube ich, wäre das gar nicht einmal so eine Sache gewesen. Und es ist vielleicht ein bisschen das Gleiche, was der Hermann hat erzählt. Das Umfeld hat einfach einen riesen Einfluss auf so Situationen. Und das müsste sich das Umfeld vielleicht einmal bewusst werden, dass sie diesen Einfluss haben.
Was für einen Einfluss haben sie bei euch da?
Ja, einfach die Sache verkompliziert. Das ist einfach, jedes hat das Gefühl, es müsse irgendwie Partie ergreifen für den einen oder für den anderen. Und das ist ja völlig Irrsinn, weil das hat ja mit dem gar nichts zu tun. Das sind ja Sachen, die zwischen diesen zwei Menschen sind vorgefallen. Also, ich kann mich an ein Beispiel erinnern, wo wir ein Dorfturnier hatten, Fußball. Das war so ein Tennisplatz und zufällig hat der Vater auf der einen Seite gestanden und die Mutter auf der anderen Seite. Und wir als Kinder, also das ist wirklich so vorgekommen, dass das halbe Dorf hat die Stobi-Rüsse genommen, wo auf welcher Seite wir jetzt wie lang stehen. Oder sozusagen, mit welchem Händchen ist es denn besser? Mhm. Auf welcher Seite stehen die Kinder und so Sachen? Und das ist also für ein Kind, das ist wirklich nicht eine flotte Situation. Ja. Mhm. Mittlerweile ist das wirklich, wir sind, glaube ich, alles vernünftige Jungen geworden. Und der Zusammenhalt auch in der Familie ist extrem, extrem gut. Gerade unter uns Geschwister bin ich überzeugt, dass das auch von dem kommt. Wir halten wirklich zusammen wie Pech und Schwefel. Und da müsste ich, glaube ich, nicht, oder ich weiß nicht, was müsste ich kommen, dass sich das ändert. Und das ist jetzt wieder so ein Beispiel für eine Situation, die auf den ersten Blick schwierig oder negativ war, aber rückblickend. Oder jetzt im Jetzt kann man wirklich sagen, es hat auch etwas Gutes gehabt.
Jetzt, es ist mir ein bisschen unangenehm, aber die Frage kommt mir das gleiche Sinn. Wie habt ihr es mit Kind? Ich weiss, Frauen am Anfang 30 fragen mich immer, was nicht gleich Kind?
Jetzt machen wir es genau gleich.
Ja, jetzt mache ich es auch, genau. Aber es fällt mir jetzt einfach ein.
Ja, als Frau darf man das ist ja fast nicht sagen, dass man nicht direkt sagt, ja, unbedingt. Oder das ist, ich glaube, bei mir ist es einfach so, dass ich durch das Leben, das ich geführt habe, habe ich auf sehr viel verzichten musste. Und auch wenn ein Kind jetzt wahrscheinlich die schönste Art wäre, auf etwas verzichten müsste, bin ich momentan nicht bereit, gerade schon wieder etwas zu haben, wo ich einfach das ganze Leben auf das müsste abstimmen. Ich hatte da ein paar Innerschweizer Kolleginnen in der Mannschaft gehabt, die haben von Anfang an immer gewusst, das ist das, was ich will, Familie, das unbedingt 10 Kinder, also die Steiger Nadja, die haben im Leben schon eine ganze Fußballmannschaft, oder? Und ich nehme den, glaube ich, lieber ab und zu von ihr als paar von der Fußballmannschaft.
Hermann Antomat, und ihr seid Vater von diesen grossen Buben?
Ja, gross, grösser als ich habe, aber immer noch natürlich kleine. Ja, der Mattia 13 und der Nathan 16. Und das ist eine gute Sache, finde ich. Aber ich verstehe...
Eine gute Sache, ich will das ein genau. Ihr seht jetzt sehr wenig aus, ganz ehrlich gesagt. Was ist gut und was ist weniger gut?
Da sind wir aber eine Stunde noch hier. Das ist im Prinzip, ich finde, die Überlegung, Kind oder nicht, das ist so eine Grundsatzfrage. Und ich sage da dazu immer das Gleiche. Man kann sehr ein gutes und ein glückliches und erfülltes Leben haben ohne Kind. Dafür das brauchst du nicht Kind. Und ich bin ja ein junger oder ein alter Vater, es kommt immer darauf an, wie man es definiert.
Ich habe
ein Spatkind gehabt. Ja, jetzt kann man jetzt sagen, ich bin ein junger Vater. Und ich finde, das ist die Kindgebung, einfach eine Dimension, die du sonst nicht erlebst. Da kannst du nur so viel Hunde haben. Das geht nicht.
Noch so viele
Hunde. Oder? Das geht die Dimension mit Kind kannst du nicht haben. Und das von dem her finde ich es toll. Ich finde es aber auch immer wieder schwierig, gerade mit Schule und Entwicklung und die Teenagers machen eben das Leben nicht immer ganz einfach. Also das ist, ich habe das letzte Mal in einem Krimi einen Satz gelesen vom Padura, vom kubanischen Autor, wo der der Ermittler da ist ungefähr vielleicht 55 und sagt, ja, er sei nie durch eigene Kinder traumatisiert worden. Das kann es natürlich geben. Also
inwiefern seid ihr traumatisiert worden durch die eigenen Kinder?
Das tue ich das erste Mal mit einem Personal Coach richtig thematisieren.
Auf was könntet ihr verzichten?
Verzichten mit Kind? Die ganzen Schuldiskussionen. Und da wäre ich schon längst dafür, dass man einfach ganz Tagesschulen hat. Die gehen im Morgen und fragen mich nicht, die gehen ja Macht, ich fände schon. Ich habe das Gefühl, gerade mit meinem älteren Sohn, Nini wäre jedenfalls besser, warum er heute gerade arbeiten. Aber einfach, die gehen in die Schule am Abend, ich weiss doch auch nicht, wenn sie kommen zu Hause, aber dann ist nachher die Schule erledigt. Ich habe das Gefühl, dass dort sehr viele Familien und Eltern hier und da nicht gerade an den Rand vom Wahnsinn, aber doch in schwierige Situationen bringen.
Sehen Sie auf dem Blatt, was seid ihr für eine Schülerin gewesen? Der hat immerhin bis zum Sportgymnasium gemacht und einen Maturabschluss.
Jetzt muss ich überlegen, wer alles zulässt. Nein, also ich kann mich vor allem erinnern, dass ich immer zu spät war. Ich bin der Stutzenbrief in die Schülerzimmer nie gemütlich gelaufen. Ich bin da immer gesäckelt.
Vielleicht seid ihr darum so sportlich.
Ja, vielleicht.
Das war das erste Training.
Ja, und sonst glaube ich, aber durchschnittlich. Also mich täuscht so Mathematik, mit dem habe ich mich nie anfreunden. Die Sprachen sind so ein bisschen eher mein Ding gewesen. Geschichte und Geografie, muss ich sagen, das hätte ich heutzutage so gerne. Das würde mich heutzutage so interessieren. Aber dazu habe ich einfach den Sinn von dem gar nicht gesehen.
Ja, aber das ist aber vielleicht auch noch ein wichtiges Thema in der Schule, dass man zum Teil einfach Fächer, die ein normalbegabter Jugendlicher nicht interessieren kann.
Ui.
Ja, also das ist wirklich so.
Aber ihr seid Lehrer und sagen das. Ihr seid doch quasi dafür angestellt, überkommt euer Geld, dass ihr einen Weg findet, die jetzt interessieren für die Inhalte.
Ja, das ist ja meine Herausforderung. Und ich sage jetzt mal, in einer Fachhochschule, wo ja alle schon erwachsen sind, was immer das natürlich
heisst. Also zwischen 6 und 16 und 25?
Nein, zwischen 20 und 25, so ungefähr kann man sagen. Und da sieht es nochmal anders aus, aber auch da sind die eigentlich klar ganz ökonomisch steigen und sagen, das Fach ist jetzt für mich weniger wichtig, das interessiert mich nicht. Und ich finde, das ist das Normalste von der Welt. Und nachher haben die aber in der Primarschule, nachher auch in der Orientierungsschule, wie es hier im Wallis heisst, haben die zum Teil Fächer, wo ich schon, also ja, ich habe ein gutes Gedächtnis als an mich als Schüler, wo man schon sagen kann, ja, das interessiert eigentlich schon niemand. Und die müssen das lernen. Aber Schule ist wahrscheinlich sehr oft ein Hirnjogging. Man tut einfach lernen, damit das Hirn trainiert wird. Weil wir haben ja die ganze Fliesse von Oberwald oder Gletsch bis Gingolf, alle auswendig gelernt. Und ich weiss, die haben ausser jetzt gerade zwei, drei, die hier in der Nähe sind, keine mehr. Und
berühmt,
die ganzen Berge, ich weiß nur, dass eine Prüfung jetzt mal immer viel Weisshörner gegeben hat, weil so das, was einem sicher ist. Matterhure, ja. Würde ich nicht zu viel können sagen. aber das gehört dazu. Und man muss das vielleicht nicht so eng sehen. Ein bisschen locker sehen, dann kommt es gut.
Ich glaube, der wäre mir sympathisch gewesen.
Ich wäre gerne schon. Aber noch zurück schnell zu der Kombination von Spitzensport und Schule, also ein Gimmer machen oder nebendran oder parallel zueinander. Wie funktioniert das?
Ja, ich bin nachher uns auf Engelberg in die Sportschule gegangen. Hier Brig hat es dann nur, glaube ich, die Handelsschule gegeben, nicht Maturität. Und der Papa hat immer gesagt, Matura musst du machen. Dann bin ich da uns und also da ist das sehr gut geregelt. Ich habe das eigentlich einen super Mix gefunden. Man konnte frei nehmen, um an die Training zu gehen. Und wir haben mit ACAD-Lehrmitteln das da Matura gemacht. Das ist Fernstudium und das war natürlich ideal. Da hat man, wenn man weg ist, gesehen, man immer etwas vorwärts machen. Und es war gleich nicht ganz allein gewesen, sondern man hat immer wieder Unterricht gehabt. Sonst wäre es, glaube ich, sehr schwer geworden, das mit dem Aufschieben. Das ist eine grosse Gefahr.
Wir sind jetzt im persönlich auf SRF 1. Ihr habt jetzt gerade Franzi auf den Platten gehört. Skirennfahrerin, ehemalige Skirennfahrerin. Sie ist sehr matt aufgewachsen, das haben wir gehört. Sie arbeitet jetzt in Lausanne und wird ab 2015 ein Studium aufnehmen. Das hören wir dann noch. Und der Hermann Antamatten, 1955 geboren im Saastal, also Sasi. Er hat Geschichte, Literatur, Theaterwissenschaft studiert und ist Vater von zwei grossen Botschen. Lebt hier jetzt Freig, also Botschenbüden.
Jawohl.
Büden. Habe ich eben gelernt, genau. Dann war das etwas Besonderes gewesen, dass ihr aus dieser Familie, wo ihr gekommen seid, habt studieren
können? Nein, ich würde sagen, in den 60er Jahren war das dann schon gang und gäbe gewesen, dass das Kollegium, dass die Leute sind studieren, die ein bisschen bessere Noten kennen. Das waren etwa 10-12% damals, die ans Kollegium sind gegangen. Und das hat es dann häufig gegeben. Was zu meiner Zeit noch, und das war dann spannend, so soziologisch, es hat natürlich für die Botschen, oder, ist das dann schon ein gangbarer Weg gewesen, für die Mädchen dann noch weniger.
Ah, ja.
Oder, das ist schon so, dass die eine Familie, die mehrere Kinder hatte, oder, die Büben, ja, Mädchen, ja, die sind Haushaltungsschule machen auf einmal.
Also, eure Schwestern haben nicht studiert?
Nein, die haben nicht studiert, oder, und das sind die beiden Büben, ja. Oder, das ist so. Aber ich glaube, das war damals für sehr viele ländliche Gebiete sehr typisch gewesen. Aber das andere ist für mich, ja, das ist eigentlich klar gewesen. Mein Vater war ja Bauarbeiter gewesen, und ich finde, wenn ich jetzt so rückblickend schaue, der hat mit 16 hat der mir auf dem Bau arbeiten, die sind sehr aus sehr armen Verhältnissen gekommen. Da ist ja der Vater sehr jung gestorben. Oder sehr früh gestorben, nicht sehr jung, aber sehr früh gestorben. Und dann die einfach müssen schauen. Mit 16 hat er auf dem Bau geschafft und hat bis 62 immer auf dem Bau geschafft, in der Deutschschweiz, in der Westschweiz, eigentlich überall. Und wenn ich das so... Nachher ist er pensioniert worden. Und das ist eigentlich kein typischer Bauarbeiter gewesen. Von meiner waren einfach ganz physisch her. Aber nachher auch, habe ich das immer sehr bewundert, hat er mit 62, 65 hat er auf 150 Seiten eine schöne Handschrift gehabt, seine Biografie geschrieben. Also nicht psychologisiert, oder? Nicht
das, Stationen,
so die Stationen, wie er gelebt hat, was er gemacht hat. Und wenn ich das so anschaue, dann, ja, das ist vielleicht auch kein Zufall, dass seine zwei Seen auch Geschichte studiert haben und so. Dass eigentlich das so ein bisschen da vielleicht sogar abgelehnt war, weiß ich nicht.
Die hat eben eine grosse Affinität zu historischen Stoffen, auch für das Theater. Das Theater spielt für euch eine grosse Rolle. Die leitet das Freie Theater Oberwallis als Regisseur, schreibt für die wirklich inspirierende Truppe auch Stück. Wie seid ihr denn auf das Theater gekommen? Was fasziniert euch daran?
Puh, das erste Stück, das ich gesehen habe, war noch im Saastal. Der Verkauf des Grossvaters gibt es, glaube ich, genau. Und ich, das ist dann meine, ich glaube, das ist jetzt das allerletzte Stück, das ich einmal inszeniere. Und
im Rosso, das sehe ich dann nicht als Grossvater verkaufen.
Ja, das sehen wir dann. Auf jeden Fall weiss ich nicht, ob das war, aber nachher im Kollegium sind wir mit einem Lehrer damals auf Bären, der gute Mensch von Sichuan. Das war für mich wirklich wie eine Initiation. Das ist mir, ich habe heute die Inszenierung genommen in bester Erinnerung, im Gegensatz zu den Fliss und den Bergen. Und das ist mir geblieben. Und von daher habe ich zumal schon Theaterstücke gelesen. Und in den letzten Jahren, Maturajahr, habe ich nicht viel mehr gemacht, als Brecht, Frisch und Dürrem hat Sticker gelesen. Und bin eigentlich nachher in der Uni so drin geblieben und bin über einen Kollegen, der ein Profiregisseur war, der Maurizio Faré, der hier mit der Walliser geheiratet ist. Der hat hier einmal so einen Kurs gemacht, der über die Juden von Lessing inszeniert. Ich habe gespielt, bin mit mir nicht ganz zufrieden gewesen, der Textsprache gelernt, also die Sachen, die man als Regisseur hassen kann. Und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht mehr, ich wechsle die Seite. Und dann habe ich nachher, ich habe Theaterwissenschaften beleidigt an der Uni, habe nachher aber auch Kurse gemacht und bin eigentlich so mit dem Theater hängen geblieben. Und ich finde es eine wunderbare Welt. Du kannst über einen langen Prozess entsteht etwas und ja, es ist schon der Blödsatz, die Bretter, die die Welt bedeuten, hat schon Wahrheit.
Das geht ja auf Berlin ab und zu, schreiben Theaterstücke.
Ja, ich fühle mich einfach in der Stadt Wähler, weil es im Wald Oder also, wir brauchen die Einsamkeit. Und ich persönlich habe immer eine Affinität zu den Menschen und zu der Stadt. Und ich fühle mich in jeder Stadt wähler als irgendwo eine Einsamkeit in einer Alphütte. Und ich brauche die Inspiration von Berlin. Die hilft mir. Und dann kann ich mich eigentlich sehr gut konzentrieren. Und
wie schreibt man denn ein Theaterstück?
Das nehme ich mich auch wunder.
Das nehme ich mich auch wunder.
Also, der hat schon mindestens 3 geschrieben.
Vier, es gibt ja.
Ja, genau, so eine Prieger-Trilogie plus noch ein 4.
Ja,
also,
wüsst
ihr ja ein bisschen wie.
Du musst im Prinzip, das Schwierigste durch mich, also so ist mir gegangen, ist die Grundidee. Du sagst, okay, das ist jetzt eine Geschichte, die ich über das letzte Jahr gemacht habe, über den Goudron.
Oder
Goudron ist wer? Der Goudron ist der Asphalt eigentlich. Das ist ein französisches Wort für Asphalt. Und der Goudron, ich finde das noch spannend, das war ein Brieger, wobei halb Italiener, oder? Migration hat es immer schon gegeben, hat immer schon Blüte frische gebrungen. Und das hat hier, damit das sehr gut getan, das war so ein Erfinder, ein findiger Kopf. Und der ist der ganze Welt in Angst gewesen. Und er hat sich als Doktor Goudron bezeichnet, ist ein bisschen vielleicht übertrieben, aber der hat viel gemacht. Und ich hat eigentlich das auch machen wollen. Da habe ich lange gesucht, wie gar nicht eigentlich. Wie finde ich das? Weil nur einfach die Lebensgeschichte von diesem Goudron erzählen, das ist mir zu langweilig. Dann habe ich lange gesucht, dann hatte ich die Idee, okay, ich nehme Arbeiter von den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, eigentlich, die so in ihrer Kleidung sind, und aber die zusammen arbeiten. So die verschiedenen Sachen. Und nachher ist mir eigentlich leicht gegangen. Ist eigentlich immer zu entscheiden, das ist die Grundidee. Oder beim Chavez, war der Erste war, der die Alpen überflogen hat, ist die Grundidee ist einfach, aha, das ist ja der historische so gewesen. Der ist abgestürzt bei Domodossola, ist nachher nur 3 Tage hat er fantasiert im Spital und ist gestorben. Und ich habe die ganze Geschichte in ein Spital verlegt und nachher erinnert, oder, was ist passiert. Und nachher geht es eigentlich, aber das tut man so. Und das tue ich den Hirn fast wie Ecritur Automatik zuerst machen. Man schreibt.
Also Dialoge, schreiben.
Und nachher kommt dann die schwierige Arbeit.
Fans ja auf den Platten, dir arbeitet eben in Lausanne als Praktikantin im Sportmanagement. Was macht ihr konkret?
Ja, als Praktikantin macht man eben alles.
Ja.
Das ist eigentlich Kaffee. Das Gute. Ja, die Tasse putzen natürlich auch von den Chefen.
Gut, was machen die Chefen? Was macht man im Sportmanagement?
Die trinken Kaffee.
Die sind in Sitzungen und trinken Kaffee.
Ich sehe schon.
Ich habe Westschweizer Chef, der hat jetzt noch die Chance, dass er es nicht erkennt. Nein, also es ist mir auch wichtig, dass ich, es klingt jetzt blöd, aber dass ich als Praktikant anfangen kann, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ja, du kannst jetzt nicht kommen nach 14 Jahren Spitzensport und das Gefühl, da die Arbeitswelt wartet auf dich. Und so ist es wirklich gut, weil ich wirklich mir Fehler kann erlauben kann. Und das ist vielleicht auch eine der grössten Umstellungen, die ich momentan wahrnehme, dass ich wieder Fehler mache. Also es ist, wenn man so lange in einem Beruf, sage ich jetzt Skifahren, ist gesehen, da hat man so viel Erfahrung, dass man grobe Fehler unterläuft. Nein, eigentlich nicht mehr. Also ich habe mich am Anfang wieder daran gewöhnen, dass ich wirklich ab und zu einen Bock schiesse. Und dort habe ich das lieber als Praktikant als irgendwie Assistent vom Chef. Oder? Darum,
Aber Sportmanagement heisst ja was genau?
Ja, also wir haben Athleten, oder, unter Vertrag, und wir schauen eigentlich, dass Ski gute Verträge vorkommen, dass Ski Geld können verdienen. Ja, für alles. Also so viel wie möglich, das ist das Ziel. Nein, Skimaterial, oder, mit den Skifirmen, ein Kopfsponsor, wenn möglich ein Drittsponsor.
Kopfsponsor?
Ja, das ist die Werbung, die wir immer auf dem Helm haben. Was sind so die grössten? Wir haben ja als Skirennfahrer, das wissen viele da nicht, wir haben keinen Lohn. Also wir sind nicht angestellt von Swiss-Ski. Und dieser Lohn wird eigentlich unseren Sponsorenvertrag verdienen wie ein Geld. Und darum dünkt es mich auch, ja, bin ich da schon auch mit Herzblut dabei. Also,
weil ihr wisst, wie wichtig das ist, dass man wirklich abhängig ist. Aber jetzt dir konkret, habt ihr so viel Geld verdient, dass ihr jetzt ein bisschen Polster habt?
Ich habe schon ein Polster, aber natürlich nicht eins wie viele Didier Güsch, die ein Lebtag lang nicht mehr arbeiten müssen. Also, ich habe ein Polster, dass ich jetzt wirklich in Ruhe Praktikant sein kann und aber gleich schauen, dass ich so schnell wie möglich
bin. Also der Didier Güsch muss ein Leben lang nicht mehr Geld verdienen?
Nein, ich habe seine Zahlen ja nicht gesehen, aber ich denke schon, dass wenn er einigermaßen normal würde leben würde, bräuchte er jetzt nichts mehr zu tun, rein vom Geld her. Das ist vielleicht aber auch im Sport so. Das ist wirklich, wenn man in einer Zeitung liest, wer wie viel verdient. Also das ist... Von mir aus gesehen gibt das ein bisschen ein falsches Bild, weil man hat immer das Gefühl, die sind alle steinreich, da fahren sie nur mit dem Audi umeinander, aber der Audi kehrt einem ja nicht einmal. Also es gibt
das ist ein Bild, Sponsor-Auto.
Genau, es gibt ein Bild, das vielleicht ein bisschen verfälscht ist. Also wenn man sehr, sehr gut ist und sehr, sehr gut, sind vielleicht die ersten drei.
Also eben auf den ersten drei Plätzen, genau, haben viel Geld.
Die haben viel Geld. Und wenn man immer noch sehr, sehr, sehr gut ist, aber nicht... sehr, 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 sehr gut. Und in so einem ersten Zusammenander ist, dann verdient man etwas, aber einen Zehnter angeht, einen Tausiger, vielleicht so als Richtwert.
Das ist aber sehr wenig.
Ja,
aber für das ihr nicht sehr viel schlechter seid, also jetzt aus meiner Sicht, die paar hundertstel Sekunden, wo ihr langsamer seid, und dann verdient ihr so viel weniger.
Ja, genau. Das ist,
ich glaube, das ist aber ein grosses Thema im ganzen Sport.
Genau, ja, ja,
absolut. Dass eigentlich eine kleine Schicht oben durch völlig... in extraterrestrischen Welten da umeinander ist und viele, die auch sehr professionell, uns sehr gut sind, wirklich müssen lügen, wie sie über die Runde kommen.
Also wegen dem Geld wird man nicht Spitzensportler?
Nein, 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 ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Jetzt, ich sage jetzt, wenn ihr wegen dem Job fragt, oder? Es ist für mich auch immer eine Herausforderung, vielleicht, dass die ganze Abhängigkeit von den Resultaten ein bisschen wegzunehmen, oder von den Athleten, weil heutzutage kann man sich wirklich auch gut verkaufen. Ich habe es zu wenig bewusst gemacht, aber habe noch das Glück gehabt, dass es eigentlich mit dem Lachen und so relativ noch in eine gute Richtung ist.
Aber die gelten als Frohnatur. Wie ist das, so als Frohnatur in der Öffentlichkeit zu stehen? Ist das, ja, wie ist das?
Es ist ja lustig, dass es eigentlich extrem hat geändert die Wahrnehmung von der Frohnatur. Oder? Am Anfang haben sie es alle super cool gefunden. Oder? Die
Jungen, so die sind gut gefahren,
die gelachen. Ja, genau. Und nachher ist irgendwann die nicht mehr so gut gefahren. Und nachher ist das plötzlich genau die gleiche Eigenschaft. Ist nachher eigentlich negativ gewertet worden. Das finde ich von aussen sehr spannend, eben, dass die Wahrnehmung von der gleichen Qualität extrem kann wechseln, oder?
Und wie ist denn das? Das nehme ich mir jetzt auch noch Wunder, oder? Weil ihr seid ja, einerseits seid ihr als Einzelsportler, andererseits seid ihr auch in einem Team. Und wie geht denn das Zusammenspielen, so einem Skifahrer-Team? Weil ich habe mal irgendwas gelesen, vielleicht war es also nur ein beiger Mensch, der das gesagt hat. Und das ist ja so knallhart militärisch durchorganisiert, oder?
Nein, also es ist ein Haufen Menschen, oder, die miteinander zusammenkommen. Und darum gibt es ja wie überall auch. Es gibt die, wo man es besser hat, die mit anderen. Aber wir sind, glaube ich, relativ nah miteinander. Ja, durch das, dass wir so viel reisen. Und wir sitzen alle im gleichen Boot. Also jeder hat etwa die Situation vom anderen auch schon mal erlebt. Gerade Nadja Steiger zum Beispiel. Wir sind extrem nah zusammengewachsen in so einem Moment, der schwierig war. Auch mit den anderen Nationen, wir sind sehr freundschaftlicher Kontakt, gegenseitiger Respekt, weil man, es gibt vielleicht nicht so viele, die wirklich wissen, was es braucht. Mhm. Und die das Gleiche machen, die wissen das. Und wenn jetzt, ich kann mich erinnern, an meinem ersten Sieg, die Gegner einfach sind gratulieren. Ich habe gemerkt, dass die Freude haben für mich. Das ist mir extrem viel Werk, weil ich genau gewusst, die wissen ja,
was es alles braucht, für den zu stehen. Ich möchte noch ganz ein kurzes Stichwort aufnehmen. Didier Güsch, mit dem geht ihr heute oder seid auf jeden Fall mit ihm Golf spielen. Ihr spielt Golf.
Ich spiele sehr gerne Golf.
Oh, sehr ich gut. Ihr habt ein sehr niedriges Handicap. Was könntet ihr gut, was könnt ihr vom Spitzensport transferieren ins Golf?
Ja, sehr viel, wirklich sehr viel. Und mir tut es immer gut eigentlich mit den Leuten, die golfen, endlich mal über etwas können zu diskutieren, was sehr ähnlich ist mit dem Skirennsport, oder? Golfen die einen Haufen Leute, die Leute kämpfen mit ihren Problemen. Also wenn irgendwie Golfclub Matterhorn das erste Loch geht über den See oder über das Wasser und die Terrasse vom Restaurant ist 10 Meter daneben und jetzt müssen wir da aufziehen und alle schauen
zu. Aufziehen, das heisst, man tut das Ding im Boden, das genau. kleine Teeboden, den Ball drauf, genau. aufziehen und alle schauen zu.
Genau.
Und wie ist das?
Und ja, eben genau, wie ist das? Oder jetzt, wenn, seitdem das so viel den Golfen, kann ich sagen, ja, voilà, so ist es aber mit uns eigentlich auch. Oder mit uns schauen einfach auch alle zu. Und wenn der Ball dann gerade wächst, in der Fischball landet, ja, so fühlt sich das an. Und wenn jetzt noch die Zeitungen 3 Tage würde ich darüber schreiben, dass dein Ball da am Wasser ist gelandet, voilà, so ist das. Und darum, ich finde eigentlich, das Golf ist cool, weil es ist extrem ähnlich mit dem Sport, im Skisport von der ganz körperlichen Spannung. Also man braucht irgendwie eine Spannung, dass man den Schwung einigermaßen stabil hat. Sobald dass man probiert zu schlagen oder sobald dass man es anders gesagt will erzwingen, geht es nicht. Also es könnte jetzt da noch Schutz reden, aber das ist immer für die nicht so golfen, ist das immer langweilig. Es hat eine Häufung Paralität. Ja.
Wir kommen schon langsam zum Schluss, Hermann Antematen. Antematen ist ein sehr Walliser, klarer Walliser-Name. Das ist ein typischer Teil von euch. Was ist sonst noch typisch Walliserisch an euch?
An mir? Jesus Gott. Was gibt es? Es gibt so eine Werbung, oder? Und wenn ich die ein bisschen paraphrasiere, müsste ich mal sagen, es gibt nicht die Moderatorin, es gibt nicht die Skifahrerin oder Golferin und es gibt auch nicht der Walliser. Und ich kehre zu einem von denen, der hier lebt. Ich könnte aber auch sonst so leben. Hier sind wir die Berge sogar zu hoch hier. Und ich fühle mich hier wohl. Aber das typisch Walliser ist ja gerade vor einer Woche ist ja wieder so ein Tipptopp-Bericht in der NZZ gesehen. Ich finde, was eigentlich Hanebüchen ist, das kannst du in einer Glosse, das ist eine wunderbare Glosse, man kann aber das Wallis sehr lästern. Und hier und da unbedingt wichtig, dass man das macht. Aber der Artikel, wenn ich dann so nehme, oder, da wird zum Beispiel zumal gesagt, oder das Wallis hat 48, 72, im 19. Jahrhundert, 48, 72, 74, die Bundesverfassung abgelehnt. Ja, Herrgott, nochmal. Sind die Journalisten so unbedarft? Das ist nach dem Sonderbundeskrieg. Praktisch alle katholischen Orte haben die Verfassung abgelehnt, weil es der Kulturkampf war. Und dort tut man irgendwelche so, ja, tut man die typischen Verdächtigen, dann hat man das Mikrofon vor, die bringen irgendwelche süffisante Bemerkungen, und da hat man eigentlich keinen Bericht. Und so Sachen, das sagt eigentlich sehr wenig uns über das Wallis, aber über den Zustand des Journalismus 2014. Und das finde ich es schlimm, weil ich lebe hier, ich arbeite im Freien Theater mit wunderbaren Menschen zusammen, ich arbeite in der Fachhochschule in Siders mit wunderbaren Menschen zusammen. Und das ist das, was ich das Wallis erlebe. Das heisst nicht, dass alles in Butter ist, um Gottes Willen, nein, wir haben viele Skandale. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel der Weiss-Skandal nehme, oder aber wenn das vergleiche mit dem Zürcher Bankenskandal, dann sind das eigentlich Peanuts.
Dann ist das jetzt gerade das Schlusswort von diesem persönlichen Ausblick. Hermann Antematen, herzlichen Dank, seid ihr da gewesen. Franzi auf den Platten, merci vielmals, dass ihr das heute in der Sendung war. Ich wünsche euch noch ganz einen schönen Sonntag. Wieder schauen miteinander.
Die Sendung persönlich ist aus dem Zeughaus Kultur in Brico und Gäste bei der Katharina Kilchenmann sind Franzi auf den Platten gewesen, ehemalige Weltcup-Fahrerin und der Hermann Antematen, Fachschuldozent und Regisseur. Techniker der Marco Gemperli und der Hedi Massaudi gemacht. Nächsten Sonntag kommt die Sendung persönlich aus dem Marabu in Gelterkind im Kanton Basel-Land. Und Gäste von Christian Zeugin sind Christine Mangold. Sie ist Gemeindepräsidentin und Karl Odermatt, Fußballlegende. Die Sendung persönlich ist übrigens so als Podcast sehr beliebt, weil man sie so dann hören kann, wenn man will und Zeit hat. Zum Abladen bei uns im Internet unter srf1.ch. Es geht noch 5 Minuten und dann ist ein Selfie.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.